die Erneuerung der deutschen Sprache sowie die Verfeinerung der Sitten. Georg Neumark, unter anderem der Dichter des Kirchenlieds »Wer nur den lieben Gott lässt walten«, war ebenso Weimarer Bibliothekar wie Sekretär der Gesellschaft. Mitglied war auch Salomo Frank, ebenfalls Kirchenlieddichter für Johann Sebastian Bach. Wie bei der bekannten Beziehung zwischen Lukas Cranach und Martin Luther deutet sich hier die für Weimar kennzeichnende Vernetzung der unterschiedlichen Kunstgattungen, ehemals natürlich im Dienste des Gotteslobs, an. Genau diese Vernetzung möchte die Anthologie anschaulich belegen. Anna Amalia kam 1756 mit 16 Jahren als Braut von Ernst August II. Konstantin nach Weimar. Zwei Jahre später war sie Witwe und Mutter zweier Söhne. Es war zu ihrer Zeit üblich, geistliche oder weltliche Intellektuelle, die gereist und somit sprachkundig und weltläufig waren, zur Erziehung von Höflingen, insbesondere von Prinzen, an den Hof zu ziehen. 1763 war der frühere Pfarrer und Märchendichter Musäus als Pagenerzieher eingesetzt worden. 1772 holte Anna Amalia dann Christoph Martin Wieland als Prinzenerzieher nach Weimar, denn sein goldener Spiegel, in dem er die Prinzenerziehung behandelt, hatte es ihr angetan. Wieland selbst war froh, ein auskömmliches Gehalt gefunden zu haben, das es ihm erlaubte, in Ruhe zu schreiben. Zudem teilte er Anna Amalias Liebe zum Theater, zur Musik, zur Literatur und zu den Sprachen. Vorlesen, musizieren oder Theaterspielen im Kreise von Adligen, Dilettanten, wurde jetzt Gesellschaftskunst. Und Anna Amalia ließ mehr und mehr auch bürgerliche Talente in ihren Kreisen zu. Der 7. November 1775 ist ein weiterer Markstein in der Weimarer Kulturgeschichte. Goethe, die Zentralfigur einer gesamtkünstlerischen Bewegung, die sich vom Sturm und Drang über die Klassik bis hin zur Romantik spannt, trifft ein. Auf seine Empfehlung hin kam Herder nach Weimar. Schiller wiederum strebte die Zusammenarbeit mit Goethe an, speziell auf dem Theater. Andere wie Lenz, der die höfischen Spielregeln missachtete, und der viel aufgeführte Theaterdichter Kotzebue wurden von ihm eifersüchtig weggebissen. Weimar wurde noch zu Goethes Lebzeiten zum auratischen Ort der deutschen Klassik. Für viele Schriftsteller und Gelehrte waren die kleine Stadt und besonders das Haus am Frauenplan Ziel einer geistig-künstlerischen Pilgerfahrt. Jean Paul und Franz Grillparzer stehen hier für eine große Gruppe von Dichtern, Architekten und Naturwissenschaftlern, denn Goethes Werke wie seine vielfältigen Interessen und europaweiten Korrespondenzen machten ihn zu einer Instanz, die man einfach aufsuchen musste. In der Regierungszeit von Großherzog Karl Alexander, die nach der klassischen oder goldenen Zeit auch silberne Zeit genannt wird, tauchten ab Mitte des 19. Jahrhunderts erneut bedeutende Künstler in Weimar auf, allen voran Franz Liszt, auch Hoffmann von Fallersleben, Friedrich Hebbel, Adolf Starr und Fanny Lewald. Richard Wagners Opern Tannhäuser, Lohengrin und Der fliegende Holländer wurden von Liszt in beispielhafter Weise aufgeführt. Die Stadt blieb ein Zentrum der kulturellen Avantgarde, wenn auch gleichzeitig von den provinziellsten Intrigen bedroht. Schon bald nach dem Tod Karl Alexanders im Jahr 1901 begann eine weitere Phase großer künstlerischer Strahlkraft, die vor allem mit zwei Namen verbunden ist: Harry Graf Kessler, Gründer der Cranach-Presse und von 1903 bis 1906 ehrenamtlicher Leiter des Weimarer Museums für Kunst und Kunstgewerbe, konnte 1902 den belgischen Architekten und Kunstgewerbler Henri van de Velde für Weimar gewinnen. Dieser baute die Kunstgewerbeschule und die Kunstschule sowie sein eigenes avantgardistisches Wohnhaus Hohe Pappeln. Doch die der modernen Kunst aufgeschlossene kleine Gruppe um Kessler und van de Velde hatte Mühe, sich gegen die philiströsen Einstellungen des Großherzogs und des Kulturbürgertums durchzusetzen. Entsprechend demissionierte Kessler 1906 und van de Velde reiste 1917 in die Schweiz aus. Zuvor benannte er jedoch noch einen würdigen Nachfolger, den Architekten Walter Gropius, 1919 Gründer des staatlichen Bauhauses zu Weimar, der die Künstler Paul Klee, Wassily Kandinsky, Oskar Schlemmer, Johannes Itten und Laszlo Moholy Nagy in die Stadt holt. Bereits in den 1920er Jahren vollzog sich jedoch in Weimar ideologisch und politisch ein extremer Rechtsruck. Resultat: die Verträge der Bauhausmeister wurden 1924 nicht verlängert und das Bauhaus zog nach Dessau. Völkisch und